Liebe Freunde, heute ist der Tag, an dem Kolumbus Amerika entdeckt hat. Den dürft ihr aber nicht verwechseln mit dem Inspektor Columbo. Der Inspektor Columbo, der sucht Indizien. Und der Kolumbus, der suchte Indien. Der Columbo, der entdeckt immer den Richtigen. Und der Kolumbus, der hat den falschen Erdteil entdeckt. Aber das hat ja auch sein Gutes. Also wenn der nicht statt Indien Amerika entdeckt hätte, könnten wir heute im Intershop keine amerikanischen Camel kaufen. Ich muss übrigens zu dem Thema Intershop noch was richtigstellen. Ich habe mal im Sommer euch ein Gedicht vorgetragen von dem Hans-Georg Stengel. Und das hieß, also ihr braucht hier nochmal zu Platz, ich habe schon mal vorgelesen. Man sollte sich in Läden, die mit Tüten gesegnet sind, vor Lobgesängen hüten. Wenn schmucke Tüten winken, Freundchen stopp, das ist kein Konsum, das ist Intershop. Sind doch paar neue da, man hat's gemerkt. Ich weiß nicht, wann der Stengel das verpasst hat, das muss schon lange her sein. Inzwischen hat sich der Intershop den Verkauf, der Verkaufskultur des Konsum angeglichen. Böse. Böse Beispiele verderben die guten Sitten, das steht schon in der Bibel. Ne? Und ich habe gedacht, man müsste der Wahrheit entsprechend das Gedicht vom Stengel umändern. Und da habe ich also das jetzt geändert. Das heißt jetzt nicht mehr eingewickelt wie beim Stengel, sondern meins heißt ausgewickelt. Man sollte sich in Läden ohne Tüten vor Spottgesängen auf den Konsum hüten. Der Intershop bezog sein Weltniveau ja gerade erst von Konsum und AO. Zurück zu Kolumbus. Kolumbus hat Amerika entdeckt, weil er glaubte, dass jenseits des Ozeans noch ein anderer Erdteil wäre. Niemand hatte den vorher gesehen, niemand hat es ihm bewiesen. Er glaubte es und da fuhr er hin und hat es entdeckt. Das ist ein gutes Beispiel für das, worüber ich heute reden will. Ich will reden über den Glauben anhand vom Johannesevangelium Kapitel 4, Vers 43 folgend. Da hat sich allmählich herumgesprochen, dass Jesus Wunder tut. Darüber haben wir ja vor 4 Wochen geredet. Kein Wunder, dass die Leute bei Jesus in Schlange stehen, alle rennen sie hin. Nicht, dass die Menschen an Jesus interessiert wären oder an dem, was er sagt, sondern sie sind interessiert an dem, was er tut. Sie wollen die Gabe, aber nicht den Geber. Jesus selber ist Schnuppe, Hauptsache der Schnupfen geht weg. Und so kommen viele zu ihm, die überhaupt nicht an ihn glauben. Und einer von diesen ungläubigen Menschen, die zu Jesus kommen, das ist ein Soldat. Der hat wie alle anderen das Gerücht gehört, da wäre einer, der Menschen, Blinde mit ein bisschen Spucke gesund machen kann. Der hat genau wie alle anderen seine Witze darüber gemacht und hat es dann vergessen. Und dann kommt ein Tag in seinem Leben, wo ihm das wieder einfällt. Und das ist der Tag, an dem sein Junge, sein einziger Junge, krank wird. Das Fieber steigt, die Hoffnung fällt, man muss mit dem Schlimmsten rechnen. Und da fällt ihm ein, dass er doch mal gehört hat, das Gerede von so einem Wunderdoktor, der in den hoffnungslosesten Fällen noch etwas tun kann. Und da beschließt er, mal zu dem hinzugehen. Das geht euch vielleicht ähnlich so. Ihr hört hier in der Kirche vieles von Jesus und bei vielen, da macht ihr eure Witze drüber und lächelt oder ihr zweifelt und sagt, na, ob das so ist. Oder ihr vergesst es einfach. Das meiste vergisst der Mensch ja sowieso. Und dann kommst du eines Tages in eine Situation, wo deine ganze bürgerliche Sicherheit auf einmal zum Teufel ist. Du kommst in eine Situation, wo du keinen Ausweg mehr weißt. Und da fällt dir ein, Mensch, das habe ich mal gehört, irgendwo in so einer Kirche. Dass man zu diesem Jesus mit jedem seiner Probleme kommen kann. Und es fällt dir ein, dass ich immer gesagt habe, du musst diesen Jesus einfach mal anreden. Und es fällt dir auch die Rufnummer Gottes ein, 5015, Psalm 50, Vers 5. Rufe mich an in der Not und dann will ich dich erretten. Und du faltest vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben die Hände und stammelst dein erstes Gebet und sagst, Jesus, wenn es dich gibt, bitte, dann hilf mir. Wenn du so betest, Jesus, wenn es dich gibt, falls du wirklich da bist, da steckt natürlich noch ein gewisser Zweifel drin. Das ist natürlich noch kein richtiger Glaube, aber es ist der Anfang des Glaubens, es ist der erste Schritt. Es ist die erste Stufe, manche kommen nie über diese Stufe weg. Manche sinken wieder zurück und viele denken, man könnte so nicht beten. Ich würde mal sagen, wenn ein ausgewachsener Christ so betet, Jesus, also falls es dich gibt, würde ich sagen, kriegst du eine 5 drauf. Das ist kein Gebet vom erwachsenen Christen. Aber am Anfänger wird es eine 1 geben. Ist doch für den Anfang schon ganz gut. Wenn einer sagt, Jesus, wenn du da bist, wenn es stimmt, dann hilf mir. Probier's mal aus. Es gibt im Glauben Anfänger und es gibt Fortgeschrittene. Und Gottes Kinder, die werden nicht gleich als Riesen geboren, sondern als Säuglinge. Der Glaube ist am Anfang kein Feuer, er ist ein Funke. Und bei den Soldaten, bei dem hat es gefunkt. Der steht auf der ersten Stufe des Glaubens, wo es erstmal darum geht, zu Jesus hinzugehen. Und ich lade dich ein, dass du diesen ersten Schritt heute tust. Wenn du mit diesem Soldaten jetzt bei der Geschichte mitmarschierst, durch die nächsten Stufen des Glaubens, da kannst du, wenn du willst, auch bis zum vollkommenen Glauben durchdringen. Der Soldat reicht also erstmal sein Urlaubsgesuch ein. Begründung muss zum Dr. Jesus. Der Hauptmann, als der den Zettel liest, also stelle ich mir das vor, da wird er also ein bisschen verwundert geguckt haben, und sagt, also sagen Sie mal, Herr Leutnant, wissen Sie nicht, dass der Jesus ein Quacksalber ist? Der betreibt eine Arztpraxis ohne Lizenz. Der ist schon unter Behörden aufgefallen. Das ist auch ein Betrüger. Ich muss mich doch sehr wundern, dass Sie bei Ihrem Bildungs- und Dienstgrad auf so einen Kurpfuscher reinfliegen. Aber meinetwegen, wenn Sie wollen, hauen Sie ab. Jawohl, der Leutnant sagt ja da, oder Hauptmann, was weiß ich. Und ab geht's. Das heißt, erst muss er noch zu seiner Frau. Sagt, du Elvira, ich habe gehört von zum Jesus. Und ich flitze mal rüber nach Kana. Es sind bloß 30 Kilometer. Ich muss mal mit dem reden. Ja, 30 Kilometer. Eben, der hat sich das was kosten lassen, zu Jesus hinzugehen. Da lacht ihr drüber. Heute ist ein Soldat hier, der ist aus dem Raum von Berlin hierher gekommen, um den Gottesdienst mitzumachen. Das sind ungefähr 200 Kilometer. Aber nicht zu Fuß ist der gegangen. Also. Der hatte am Freitag seinen Härtetest. Der sagt, der geht auf Luftblasen oder so. Ja. Also er sagt zu der Frau, ich will mal zu dem Jesus gehen. Da sagt die Elvira, also im Himmels Willen, jetzt hast du aber auch schon die Jesus-Macke. Was soll Jesus? Wenn unser Hausarzt sagt, der Junge ist nicht mehr zu retten, was soll da dieser Jesus noch tun? Und außerdem sagt sie, du kannst mich doch jetzt nicht alleine lassen, ich allein bei dem sterbenden Kind. Bleib du hier, schick einen anderen. Sagt der Soldat, das geht nicht. Zu diesem Jesus, da muss ich selber gehen. Da kann ich jetzt nicht irgendeinen Knecht schicken. Die Sache ist zu wichtig. Ich muss selber hin. Und es hat selten mal ein Soldat einen so guten, richtigen Satz gesagt wie den. Den Weg zu Jesus, den muss jeder selber gehen. Den kann euch keiner abnehmen. Nicht ein Mann seiner Frau und nicht die Eltern ihren Kindern und nicht der Pfarrer seiner Gemeinde. Ich habe für euch gebetet, dass ihr zu Jesus kommt. Und jetzt ist in der Kirche eine Gruppe, die betet dafür weiter. Aber das ist alles, was wir tun können. Für euch beten und euch einladen. Aber komm, das musst du selber. Jesus hat ja nicht gesagt, wer zu mir schickt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Bist du schon zu Jesus gekommen? Vorige Woche am Sonntag war ich unterwegs, habe einen Tramper mitgenommen. Und wie wir durch Leipzig fuhren, es war früh 9:30, dachte ich, guckst du mal in die Kirche rein, die russische Kirche dort, die orthodoxe, war da mal drin? Traumhaft, man muss mal angucken. Also jedenfalls, dachte ich, gehen wir mal rein. Und war ein paar Minuten drin, und der junge Mann blieb draußen stehen. Und als ich rauskomme, sage ich zu dem, Sie sind wohl kein Christ? Nee, sagt er. Ich sage nur, da haben Sie ja noch das schönste Leben vor sich. Glauben Sie das, sagt er da. Ja, das glaube ich. Das glaube ich, dass dann, wenn einer Jesus gefunden hat, das Leben erstmal richtig losgeht. Das glaube ich. Aber ganz bestimmt. Und deswegen sage ich zu dir, wenn du noch nicht zu Jesus gekommen bist, noch keinen Kontakt hast, dann mach's wie der Soldat hier. Gegen den Spott und das Unverständnis seines Vorgesetzten. Und gegen auch die zurückhaltenden Bemerkungen seiner Frau losmarschiert auf das eine Ziel hin. Jesus, der kann helfen. Na, 31 Kilometer Gepäckmarsch, Marsch ohne Gepäck, da kommt er nun wirklich an der richtigen Adresse an. Mittags um 1, das ist im Orient die Zeit, wo alle schnarchen, geheiligte Stunde, Mittagspause. Jesus schnarcht nicht, der hat seine Sprechzeit immer. Der Soldat kann sofort zu ihm und in militärischer Kürze sagt er gleich: Mein Sohn ist todkrank, bitte komm runter in unser Haus und hilf ihm. Wenn du denkst, dass Jesus jetzt aufspringt und in seine Sandalen schlüpft und loszockt, hast du dich getäuscht? Er bleibt nicht nur seelenruhig sitzen, sondern schnauzt den Mann auch noch an und sagt: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, da glaubt ihr nicht. Jesus hat das satt, der Mirakelfritz zu sein, der Zauberkünstler, den sie alle bewundern und dessen Kunst sie haben wollen, aber den sie selber nicht akzeptieren. Jesus ist in die Welt gekommen, um Menschen in das Reich Gottes einzuladen. Und seine Heilungswunder, die alle so begabt haben, die hat er bloß sozusagen nebenbei gemacht. Bloß um an ein paar Punkten mal zu zeigen, so wird es sein in Gottes Reich. Ohne Krankheit und ohne Tod. Oder wie es heute in der Losung steht, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Aber diese Zeichen und Wunder, die er getan hat, die waren eben bloß eine Art Nebeneffekt. Es ging ihm doch um viel mehr. Jesus wollte die Menschen von der schlimmsten Krankheit befreien, die es gibt. Von der Sünde. Und es gibt in der ganzen Welt keinen anderen Menschen und kein Reich und keine Ideologie und überhaupt nichts und niemanden gibt es, der mit diesem Problem der Sünde fertig wird. Und was die Sünde betrifft, da hat Jesus wirklich das Ei des Kolumbus gefunden. Nicht, dass er ein Ei zerkloppt hat, aber er hat sich selber zerkloppen lassen. Er hat sich ans Kreuz kloppen lassen und ist gestorben für die Sünde der Welt. Und er wollte der Welt das Heil bringen. Aber die Welt ist nicht interessiert am Heil, sondern an der Heilung. Die will nicht die Wunden von Jesus, seine Wunder, die werden begrüßt. Ich will mal sagen, wenn du im Krankenhaus liegst und die Ärzte haben dich aufgegeben, weil eben nicht mehr zu machen ist. Kannst du dir so eine Situation vorstellen? Würdest du dir da nicht ein Wunder wünschen? Wird klar, jeder Christ, jeder Atheist, egal, würde sich in einer solchen Situation wünschen, dass irgend noch was passiert. Und ich frage jetzt euch, wer von euch würde sich in einer solchen Situation da Jesus wünschen, der uns aus dem Tod in das Leben bringt? Ich habe Menschen auf ihrem Sterbebett liegen sehen, die waren von Krebs praktisch zerfressen. Das konnte ich als Laie sehen, da war nichts mehr zu machen. Die wollten dem Tod nicht in die Augen sehen, die hofften immer noch. Ein Wunder, das hätten die in dieser Situation akzeptiert. Aber von Jesus, von dem wollten sie nicht. Mensch, bist du dir darüber im Klaren, dass du todkrank bist? Du bist zerfressen von der Sünde. Du bist ein Todeskandidat, ein hoffnungsloser Fall. Und nun sagst du dir, jetzt ist Jesus gekommen, um solche hoffnungslosen Fälle, wie wir sie alle sind, von der Sünde zu erlösen. Und deshalb sage ich dir, nimm Jesus nicht bloß als Notbremse, wenn es mal irgendwo schief geht. Als Nothelfer. Nimm ihn an als dein Erlöser. Für Zeit und Ewigkeit. Ich habe in der letzten Woche, in der letzten Predigt damals ein bisschen geschimpft auf die Leute, die nicht glauben, dass Jesus Wunder tut. Heute muss ich mal denen eins auf den Deckel geben, die immer bloß denken, sie müssen ein Wunder erleben. Und wenn sie nicht was Wunderbares erleben, da könnten sie auch nicht glauben. Das gibt so gewisse Leute, die sitzen zu Hause und warten auf einen Ruf von Jesus. Und die sagen, gib mir ein Zeichen, lass ein Wunder geschehen. Die möchten am liebsten die Stimme von Jesus aus dem Himmel hören, einen Traum oder eine Vision haben. Die sagen, ich glaube erst, ich folge dir erst nach, ich gehorche erst, wenn du mal ein Wunder tust, mir ein Zeichen gibst. Wer seid denn ihr, dass ihr verlangt, dass Jesus euch eine Extrawurst dreht und euch persönlich im Traum erscheint? Genügt euch denn die Bibel nicht? Die Bibel, das Wort Gottes, das ist das Einzige, was wir haben und das sollte uns genügen. Das ist das Buch, wo alles drinsteht, was wir zum Sterben und zum Leben nötig haben. Das ist der Felsen, auf dem wir stehen können, auf dem du dein Leben aufbauen kannst und alles andere. Das ist doch Flugsand. Jesus selber sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, die werden nicht vergehen. Haltet euch an das, was in der Bibel geschrieben steht. Wer an mich glaubt, der wird gerettet. Was ihr in meinem Namen bitten werdet, sagt Jesus, das wird euch geschehen. Aber ich habe noch Zweifel, sagst du. Ich sage, glaube trotzdem. Du sagst vielleicht, ich fühle nichts. Du sollst dich doch nicht auf deine Gefühle, du sollst dich auf die Worte von Jesus verlassen. Auch wenn du zweifelst, auch wenn du nichts fühlst, auch wenn du nichts Wunderbares erlebst, auch wenn du keine Freude empfindest, ich sage dir, glaube weiter. Die Freude kommt noch. Und verlass dich einzig und allein auf das Wort von Jesus und hör auf, nach Träumen zu spekulieren und in einer Traumwelt rumzugaukeln. Ich leugne nicht, dass Jesus durch Wunder und durch Träume zu uns Menschen reden kann. Aber ich will nur sagen, wenn du keinen besseren Grund hast für deinen Glauben an Jesus, dass du einen Traum gehabt hast oder eine Vision oder ein paar fromme Gefühle, da wird es auch Zeit, dass du nochmal von vorne anfängst. Da bist du noch weit entfernt von der zweiten Glaubensstufe, auf der sich der Soldat inzwischen befindet. Als Jesus zu ihm sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, da glaubt ihr nicht. Da ist er nicht entmutigt. Jetzt bittet er erst recht, jetzt sagt er, Herr, mein geliebtes Kind, das stirbt, bitte komm runter und hilf uns. Und da traut Jesus sein Ohr nicht. Jetzt hat der Mann ein Wort gesagt, das er vorher nicht gesagt hätte. Ein Wort, das die Situation vollkommen verändert. Ein Wort, das nur einer sagen kann, der glaubt, der hat Herr gesagt. Heute wird mit Herr jeder Konfirmand angeredet. Das war früher nicht so. Früher, da wurde nur der Kaiser so angesprochen. Das war ein Titel. Der Kaiser. Und wenn hier im Neuen Testament jemand zu Jesus Kyrios Herr sagt, da heißt das, für mich bist du der Oberste. Und wenn hier so ein alter Soldat zu Jesus sagt, Herr, da heißt das, für mich bist du der Oberkommandierende in meinem Leben. Ich gebe dir das Kommando über mein ganzes Leben. Dir gehöre ich, dir allein gehorche ich. Das ist die zweite Stufe des Glaubens. Nicht mehr die schmarotzende Wundersucht, sondern ein restloses Vertrauen und ein vollkommener Gehorsam. Hast du Jesus schon mal angenommen als Herrn deines Lebens? Ich meine, es gibt viele, die ihn sonntags, wenn sie zur Kirche kommen, als Herrn anerkennen. Auch nicht in der Woche. Jesus als den Herrn des Lebens anerkennen heißt, jeden Tag, jede Stunde meines Lebens gehört dir. Und alles, was mein Leben ausmacht, gehört dir auch. Es geht nicht mehr nach meinem Kopf, sondern nach deinem. Das heißt, Jesus als Herrn annehmen. Nun gibt es aber eben Leute, die sagen von früh bis abends, Herr, Herr. In Gebetsgemeinschaften fangen die jeden Satz an mit Herr. Sie sind nicht bereit, Jesus wirklich zu gehorchen. Und deshalb stellt Jesus jetzt den Glauben dieses Mannes auf die Probe. Jesus unterzieht diesen Soldaten einem Härtetest. Und die Probe ist hart. Der Mann hat nur einen Wunsch. Jesus soll ins Haus kommen, sein Kind heilen. Und Jesus geht auf diesen Wunsch nicht ein. Der geht nicht mit. Der schickt auch keine Medizin mit, keine Tabletten, kein Rezept, nichts. Sondern er schickt den Mann nach Hause mit den Worten, geh dein Kind lebt. Diesen Vater, der dringend einen Arzt ins Haus braucht, der um das Leben seines Kindes kämpft, zu dem sagt Jesus ein Wort: Geh, dein Kind lebt. Es ist ein Wort, weiter nichts. Und es steht ein paar Sekunden lang, wenn ihr euch das vorstellen könnt, auf der Kippe. Wird der jetzt glauben oder nicht? Wird der Mann sagen: Na, Prost Mahlzeit, das hab ich mir gleich gedacht, dass man hier bloß mit frommen Redensarten abgespeist wird? Oder wird er glauben und gehen? Und da passiert nun das Wunder, das wirklich einzigartige. Ich meine, das andere Wunder passiert auch, dass der Junge gesund wird. Da braucht man nicht drüber zu reden. Wenn Jesus sagt, der Junge lebt, dann lebt er, ist er klar. Nee, das wirklich große Wunder in der Geschichte ist, dass dieser Soldat jetzt Jesus glaubt. Vers 50, der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und das ist die dritte Glaubensstufe. Das ist vollkommenes Vertrauen. Jesus hat es gesagt, also stimmt's. Der Mann, der hat keinen Beweis. Er braucht auch keinen Beweis. Sondern er weiß, wenn Jesus sagt, so ist es, da ist es so. Und deshalb marschiert er ohne Hektik und ganz ruhig nach Hause. Und als sie dem am Dorfrand entgegengesaust kommen und alle brüllen, dein Junge, der lebt, da sagen die dem nichts Neues. Weiß der schon. Seit 24 Stunden. Hat ihm doch Jesus schon gesagt. Der Mann glaubte dem Wort, dass Jesus zu ihm sprach. Als der mal auf der untersten Glaubensstufe stand, da hat er einen Fehler gemacht. Der Mann, der hatte Jesus, er hat gedacht, er müsste Jesus vorschreiben, wie er ihm helfen soll. Komm in unser Haus und mach das. Und so macht ihr es auch. Ihr schreibt Gott gerne vor, wie er euch helfen soll. Ihr bestellt Gott in eure Wohnung und sagt, du pass mal auf, wenn ich bis zum 31. Oktober wieder gesund bin, dann will ich auch den Beruf der Gemeindeschwester ausreichen. Wenn ich bis nächste Woche einen Brief von meiner Freundin kriege, will ich das als ein Zeichen von dir nehmen, dass das Mädchen ist, das ich heiraten soll. Und so auf diese Art und Weise. Ich will mal sagen, Jesus ist kein Frosch. Und das kann schon sein, dass er dir auf deiner niedrigen Glaubensstufe entgegenkommt. Aber du musst wissen, der vollkommene Glaube, der braucht solche Wunder und Zeichen nicht. Verlass du dich auf Christus allein und auf das, was er sagt. Und dann wirst du selig, mit und ohne Wunder. Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, den euch die Welt nicht geben kann. Und er sagt, ich gebe euch eine Freude. Eine Freude, die euch die Welt nicht nehmen kann. Das sind die Worte von Jesus. Und ich frage dich, ob du das willst. Ob du solche Freude, die dir keiner wieder wegnehmen kann, und einen Frieden, den dir keiner nimmt, ob du den haben willst. Und wenn du willst, da brauchst du weiter nichts zu tun, als zu glauben. Du kannst heute in dieser Kirche deinen Frieden finden. Auch wenn du vielleicht aus ganz anderen Motiven hierher gekommen bist. Du bist vielleicht hierher gekommen, das Mädchen zu sehen, in das du verschossen bist. Also ich wünsche dir viel Glück dabei, hoffentlich hat es geklappt. Warum nicht? Wenn du Jesus um ein gläubiges Mädchen bittest, wird er dir auch eins geben. Aber Jesus ist ja noch mehr drin für dich. Der Soldat war losgegangen, um einen Arzt zu holen. Und er hat seinen Erlöser gefunden. Er hat natürlich die Heilung der Krankheit erreicht, freilich, aber es war eben noch mehr, was er bekam. Er hat einen Heilpraktiker gesucht und hat den Heiland gefunden. Er hat Heilung für sein Kind gefunden, gesucht und hat Heil gefunden für sich selber. Und für seine ganze Familie, denn, so heißt es hier am Schluss, er glaubte mit seiner ganzen Familie. Und damit sind wir bei der letzten und vierten Glaubensstufe angekommen. Der Mann hat das, was er mit Jesus erlebt hat, nicht verschwiegen, sondern er hat es bezeugt, öffentlich. Und er hat durch dieses öffentliche Bekenntnis andere zu Jesus geführt. Seine ganze Familie. Der hat nicht gesagt, meine Reise zu dem Jesus, das ist meine Privatangelegenheit. Geht niemand was an. wie viele von euch sagen, wenn ich Sonntagabend in die Schlosskirche gehe, ist meine Privatsache, geht in meinem Betrieb niemand was an. Ich würde mal sagen, wenn die in deinem Betrieb noch nicht gemerkt haben, dass du ein Christ bist, da bist du auch keiner. Und wenn du deinen Glauben als eine Privatangelegenheit deiner Seele betrachtest, da kannst du diesen Glauben ruhig auf den Mist schmeißen. Der Satz, Glaube ist Privatsache, ist falsch, ist eine Lüge. Der Glaube ist eine persönliche Sache. Es ist die persönlichste Sache, die es gibt. Aber das ist keine Privatsache. Der Glaube ist wie eine Stafette, die weitergegeben wird. Hast du schon mal deinen Glauben weitergegeben? Hast du dir schon mal überlegt, dass Gott dich dazu ausgesehen hat, dass durch dich andere Menschen zu Gott finden? Hast du überhaupt schon mal Kopf drüber gemacht, ob deine Eltern oder Geschwister oder Kumpels bekehrt sind? Vielleicht sagst du zu mir, du hast ja keine Ahnung, was meine Eltern und meine Kumpels für Typen sind und mit was für Leuten ich zusammenleben muss. Das weiß ich wirklich nicht. Aber das eine weiß ich, es sind Menschen, die Gott genauso liebt wie dich. Das mögen die widerlichsten Kerle sein. Es sind Menschen, für die Jesus genauso gestorben ist wie für dich und die er genauso retten will wie dich. Und die er segnen will, und zwar durch dich. Es steht in der Bibel, ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Also nimm dir ein Beispiel an dem Soldaten, der zu Jesus kam und für einen anderen etwas holte. Und selber etwas für sich fand. Für sein Kind, für sich und für seine ganze Familie das Glück fand. Und das Glück deines Lebens zu entdecken, da brauchst du keinen Spürsinn zu haben, wie der Inspektor Columbo. Und du brauchst nicht, um die halbe Welt zu reisen, wie der Kolumbus. Du brauchst bloß an Jesus zu glauben. Jetzt.